Die Jungfrau von Voltaire. 11. Gesang. Die Engländer überwältigen das Kloster. Kampf des heiligen Georg, des Patrons von England, gegen den heiligen Dionys, den Patron Frankreichs. Ganz ohne Vorbericht mache ich euch heute bekannt, dass man am Morgen unser Paar, vom Liebeskampf ermüdet, der süßen Ruhe, die der Trunkenheit zu folgen pflegt, ergeben fand. Ein schreckliches Geräusch störte ihren Schlummer, und grauser Tod bestrahlte das Erwachen. Denn man erinnerte sich, wie die Franzosen die britische Schwadron im Hinterhalt überfielen. Jene englischen Schurken hatten die Gallier erschlagen und hetzten nun die Flüchtigen vor sich her, wild um sich hauend, schreiend, außer Atem. »Ihr seid hier auf der Stelle tot, wofern ihr uns das Mädchen noch länger feigert!« Doch wusste keiner, wo sie geblieben war, bis ihnen in dem Gau, darin das Kloster lag, der alte Hirt Colin begegnete. Und dieser sagte ihnen, »Meine Herren, als ich die Schafe hütete, da sah ich das Wunder aller Schönen gegen Abend in diesen Schafstall treten.« Und sofort begannen auch die Engländer zu schreien, »Ach, das ist Agnes, ohne Zweifel ist sie das!« Und schon wird von der ganzen Schar das Kloster gestürmt. So dringt der Wolf in unbeschützte Herden ein. Die wilde Horde durchstöbert alles, Schlafgemächer, Zellen, Kapellen, Keller, jeden Ort. Ach, Schwestern, Agnes, Martha, Ursel, wohin die Flucht? Was hebt ihr eure Hände denn zum Himmel auf? Was treibt den Tod in eure schönen Augen? Ihr armen, tief erstöhnenden Turteltauben, die ihr sprachlos zitternd den Hochaltar umklammert. Umsonst ist eure Flucht und ganz umsonst ist euer Schreien zum himmlischen Gemahl, dringt eure Klage nicht. O, wie sie weinen, beten, zitternd vor den heißen Augen, den Lästerlippen, die sie mit ekelhaften Küssen schänden. Ist's nicht, als wenn der Höllenteufel Horde bei wunderschönen Engeln läge? Sah man nicht selbst in dem Tumult die Schwester vielgeschäftig sich gegen ein paar Übeltäter wehren, die sie ohne Vernunft und Sinn bedrängten? Und du, viel liebenswerte Agnes, fielst du nicht ganz unverschuldet dem Häuptling dieser tempelschänderischen Rotte zum Opfer? Denn die Soldaten, mitten in ihrer Wut noch untergebenen Sinnes, ließen ihm jene ehrevolle Achtung ungeschmälert. Doch öfters macht der allgerechte Himmel im rechten Augenblick der Not ein Ende. Denn während Albions Heer das schwarze Banner mitten in dieses zweite Zion gepflanzt hatte, wurde vom Himmel aus der Schutzpatron des Frankenreiches, der stets die Unschuld schützt, von begreiflicher Besorgnis erfüllt und es gelang ihm, seinem Feind, St. Georg, zu entfliehen. Mit extra Post reiste er nun vom Paradies herbei, doch weiser als zuerst beritt er diesmal keinen Sonnenstrahl, sondern er schlich sich zu dem Gott hin, der dem Mysterium vorsteht und ein großer Feind von jedem Lärm ist. Der setzte den heiligen Dionys inmitten einer Wolke, so dass er auf verschwiegenen Wegen schleichend und sich mit Vorsicht weitertastend unbemerkt bloß sich nähern konnte. Nicht weit davon stieß er zum Glück auf die Puzelle, die auf dem Rücken ihres dicken Maultiertreibers auf kleinem Pfade langsam Raum gewinnend gerade Gott im Stillen bat. Doch durch ein glücklich Abenteuer ist zu fügen, dass sie die schmerzlich verlorene Rüstung wiederfände. Kaum sieht der Heilige sie, ruft er schon aus: »O Jungfrau, vorbestimmt, Mädchen und Könige zu schützen, komm, hilf der Keuschheit, die im Sterben liegt, zu ihrem Sieg!« Und er erzählt ihr vom Schimpf, der seinen Töchtern angetan ward. Die Jungfrau spornte ihr Sklaventier und Dionys ließ es seine Peitsche führen. Mitten ins Nest der Gräuel traten sie ein, wo geile Rotten brave Damen quälten. Ganz nackt stürzte sich Johanna in den Kampf. Ein unverschämter Brite starrt sie an. Er denkt, sie sei gekommen, um am Feste teilzunehmen, und gleich lüstert's ihn nach ihr. Auf den Versuch, die schmutzige Gier nach ihrer Nacktheit zu befriedigen, erhält als Antwort er einen scharfen Gegenhieb, quer über seine Nase hin, rollt halb entseelt zur Erde und brüllt im Sterben jenen Fluch, der voller Kraft und schrecklich anzuhören, doch dem Franzosen Ehrfurcht abblockt, weil er der wollüstigen Freuden Ausdruck ist. Und nur dann unwert klingt, wenn ein profaner Mund im Zorn ihn spricht. Johanna tritt den blutigen Leib mit Füßen und ruft laut in den Lärm hinein: »Ihr böser Wichter, hört nun auf, das göttliche Heiligtum weiter noch zu schänden und reizt meiner Jungfräulichkeit geheime Kraft nicht noch zu höchstem Grimme!« Das rohe Volk hört nicht auf ihr Geschrei. Sie wälzen weiter sich auf ihren Nönnchen hin, wie Esel, die zart keimende Blümchen auf grüner Wiese fressen. Da ward Johanna von dem heiligen Zorn des Geistes erfüllt. Im Schutz des Heiligen, das Eisen in der Hand, fliegt sie von einem Rücken auf den andern, von Nacken hin zum Nacken, von einer Wirbelsäule zu der nächsten, schlägt, spießt, durchbohrt mit ihrer Gotteslanze, spaltet des einen Leib auf seines Rausches Höhepunkt und schickt den anderen heim, da er gerade damit zu Ende gekommen. So stürzt die ganze Schurkenrotte, ein jeder über seiner Nonne, durchbohrt zu Boden hin, und Seelen fliegen unaufhörlich in des Teufels Krallen. Der frechste aller Räuber, Isaac Wharton mit Namen, fühlt plötzlich kühne Kampflust, die über die Brunst siegt, lässt von der Umschlingung seiner Beute, springt auf seine Füße, greift nach dem Schwert, postiert sich in Erwartung. Und was geschah? Mit großen Augen starrt Johanna auf ihn, ruft im höchsten Grad erstaunt aus: »Mein lieber Dionys, mein Heiliger, was sehe ich dort? Helm, Panzer, Schwert, alles, was mir gehört, was du dereinst mir so großmütig schenktest, er trägt auf seinem Kopfe meinen Helm, er hat mein Oberwams, ich irre nicht!« Johanna sprach die Wahrheit. Denn Agnes, die zuvor sich mit der Wehr geschmückt, hatte sie ja bei Chandos abgelegt. Dort aber hatte Wharton sie ergriffen und sich mit fremden Federn unbekümmert herausstaffiert. Johanna, die heroische Blume, die für göttliche Zwecke kämpft, sieht nun in kühnem Mut das Schwert gegen den Briten. Dessen schreckensstarre Seele, als er sich von so feuriger Brünette angefallen sieht, nicht wagt, die fleckenlose Mädchenhaut zu verletzen. Seine Hand zittert, er verteidigt sich nur schwach und weicht dabei nach hinten aus, die Schätze der Natur bewundernd, die seinem Feind zuteil geworden und von ihrem kriegerischen Heldentum aufs Stärkste beeindruckt. Doch jetzt mischten sich die Himmlischen in diesen Streit, denn kaum bemerkte St. Georg, dass sich auch St. Dionys zu Frankreichs Trost dort niederließ, als er sich kurz entschloss, den Briten beizuspringen. Sein Ross verlangte und die Lanze ergreifend den Säbel an der Seite, die fürchterliche Finsternis durchmaß und zornentbrannt sich auf den Fluren niederließ, wo schon St. Dionys die Zeit gekommen glaubte, sich eines großen Sieges zu rühmen. So schwebt ein glühender Nachtkomet in seinem langen Lauf herab und lässt ein drohend furchtbar Licht erstrahlen, wenn er mit seinem Feuerschwanz dem bebenden Volk und dessen Papst mit Untergang droht. Kaum sieht von weitem Georg von Dionys, so droht er schon voll Zorn mit seinem Speer und spricht im schimpfenden Ton ein Wort homerischen Pathos voll. »O Dionys, mein Nebenbuhler, der du ein dem Untergang entweihtes Volk beschützest, so reitest du in aller Heimlichkeit davon, um meine britischen Helden abzuschlachten? Glaubst du, mit einem Esel und einem rüstigen Jungfrauenarm des Schicksalslauf zu wenden? Wär ich umsonst der Briten Schutzpatron? Fürchtest du nicht gerechte Rache dir, deinem Mädchen und dem französischen Lande als endliche Strafe einzuheimsen? Erblick im Geist dein traurig Haupt auf ganz verrenktem Halse ruhend, denn vor den Augen deiner Kirche trenn ich den Kahlkopf dir vom Leib, und möge er dann an falscher Stelle wieder angesetzt dir in Paris, wo Tölpel deine Feste feiern, auch schmierige Küsse eintragen, für dich bleibt's doch ein Makel ewiger Schmach.« Der heilige Dionys erwiderte den Blick himmelwärts gerichtet mit frommem Anstand dieser Rede, warf seinem Bruder sanft die bittere Galle seines Hasses vor, ermahnte ihn, den Edlen dieser Welt doch lieber ein Vorbild hoher Sitte zu werden, wie es ihnen ja bestimmt sei, und nicht durch törichten Zwist so ruchlos Werk zu tun, wie es das wäre, wenn sie die Grausamkeit des Krieges selbander in jenen Aufenthalt des ewigen Friedens trügen und damit auch das Paradies in lodernde Verwirrung brächten. Und er prophezeite ihm, dass Gottes Langmut auch einmal ein Ende finden würde, wenn die Briten weiter an verwegener Torheit zunähmen. Gott aber wolle Frankreich retten und seine heilige Pflicht sei, seinem König beizustehen. Da schäumte ungestüm die Wut bei Georg auf. Heiß stürzte ihm die Röte in das Angesicht und da er Dionys, den Schutzgott aller Tölpel, für einen Feigling hielt, fiel er ihn ohne Säumen mit wildem Grimm an, wie sich ein Falke auf ein mildes Täubchen stürzt. Dionys rückte fort nach links und rief aus seiner Vorsicht heraus mit lauter Stimme: »Esel, komm und steh mir bei, mein Esel!« Und er vergaß ganz, dass ein Heiliger niemals in Gefahr des Lebens geraten kann, weil er doch stets unsterblich ist. Sofort kam auf den Ruf des Eselein, das Eselein aus dem italischen Gefilden heimgeflogen, reichte dem Meister seinen Rücken und, da sich nun der Schutzgeist Frankreichs wieder sicher fühlte, schwang er sich darauf und fühlte im nämlichen Augenblick urplötzlich seinen Wert gewaltig erstarken. Schon hatte er schnell das zweischneidige Schwert vom Boden aufgehoben, das ein britischer Soldat im Todeskampf verlor, und nun bedrängt er Georg, kriegt sein Teil zurück, schützt seinen Kopf und lenkt den Sturm auf Ross und Reiter glücklich ab. Die Funken sprühen vom elastischen Stahl, die Schwerter suchen Hals und Helm und Aureole. Doch keinem von den Zweien gelingt's, den anderen zu bezwingen. Bis auf einmal mit schrecklich misstöniger Stimme der Esel ohrzerreißend eine Oktave intoniert, worauf der Himmel an zu zittern fängt, Sankt Georg blass wird und Dionys den Anblick benützend sein Schwert in beide Hände nimmt und seinem Gegner schnell die Nase vom Gesicht haut. Und Georg, darum doch nicht Mund und Hand beraubt, recht, Gott verfluchend, wie es edler Britenart den angetanen Schimpf, indem er Dionys das Ohr absäbelt, wie es einst dem Malchus durch St. Peter war geschehen. Doch da entsteht in oberen Sphären eine tief begründete Besorgnis. Goldene Tore öffnen sich und der Engel Gabriel, geschmückt mit jener Rute, mit der einst Moses den heiligen Nil beschwor, durchschwebt mit leisem Flug die ewigen Gefilde. »Was sehe ich?« ruft er. »Wie?« Zwei heilige Schützer unserer Kirche, Hüter ewigen Lichts, schlagen aus lauter Übermut sich lahm wie ein paar niedrige Sterbliche. Lasst doch ihr Toren Kinder sterblicher, Weiber diesen groben Seelen solchen Krieg und Zwist. Ihr aber, voller Heiligkeit in einer bessern Welt schon geistverklärt, die ihr vom Nektar und Ambrosia lebt, seid ihr denn eurer Seligkeit schon müde? Ja, wurdet ihr hier vollends toll? Was liegt hier? Eine Nase! Und dort ein Ohr! Ihr, die ihr von Gnadens und Erbarmens wegen auserlesen wart, um Eintracht überall zu predigen, kommt in Streit um Gott weiß was für Dinge! Entweder wird euch nun des Himmels freudenreiche Pforte auf immer da verschlossen. Oder es wird mir augenblicks gehorcht. Lasst die Bescheidenheit aufs Neue in euch entbrennen. Sankt Georg, Unverschämter, heb das Ohr hier auf. Hörst du mich nicht? Gleich tust du's. Und du, Dionys, heb deine Nase auf. Dann gebt euch die gebenedeiten Hände und sorgt, dass jedes Ding an seinem rechten Platz von Neuem hin befestigt werde. Sofort bückt Dionys sich untertänig und hebt die Nase auf, die durch den Fall nunmehr stumpfnasig wurde, während St. Georg gleich andächtigen Scheins das Ohr dem Dionys zurückerstattet. Und beide murmeln zu Gabriels Besänftigung ein artiges Gebetlein. Als dann der Schaden heil und sich die feindlichen Brüder auf Befehl den Friedenskuss geben müssen, ist Dionys aufs Liebevollste hier bereit. Doch St. Georg schwört heimlich seinem Gegner eines Tages die Küsse doppelt heimzuzahlen. Darauf nimmt der schöne Engel die beiden Heiligen rechts und links und jeden mit dem Arm umschlingend segelt er mit ihnen durch die Luft zum Himmel, wo sie mit Nektar und Ambrosia beruhigt werden. Auf Erden ward indessen nicht so schnell Frieden gestiftet wie im Himmel, denn immer noch, ihr wisst's, suchte Karl weinend seine Agnes. Und immer noch teilte die unbesiegbare Johanna blutige Schläge aus, bis schließlich als letzter Worten fiel, an jener ungeheuren Stelle durchbohrt, mit der er kurz zuvor das Heiligtum entweiht, was von der Herde der gewesenen Jungfrauen einstimmig als gerecht empfunden ward, mochte auch verstohlen, trotz inbrünstigen Dankgebets zu Gott, die oder jene eine Träne trocknen oder in mildem Tone hinzufügen. Ach ja, es war wohl keiner schuldiger als er.